ARD. Eine knappe Woche ist es jetzt her, dass der Krankenpfleger Alex Pretty bei einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde. Die Menschen in Minneapolis und auch hier bei uns fassungslos.
That's not the America that I grew up in.
Denn es ist schon das zweite Mal in diesem noch recht kurzen Jahr, dass US-Bundesbeamte bei einer Kontrolle einen Menschen erschießen. Wie kann das sein? Wie ist die Stimmung vor Ort und wie hängen diese aggressiven Einsätze von ICE zusammen mit Donald Trumps sinkenden Umfragewerten und den anstehenden Midterm-Wahlen in den USA? Sprechen wir jetzt drüber in diesem Weltspiegel-Podcast. Wir helfen euch hier, die Welt ein Stück besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Für uns vor Ort in Minneapolis ist Sarah Schmidt unsere ARD-Korrespondentin. Hi Sarah.
Hallo.
Du bist vor Ort in Minneapolis. Wie ist denn die Stimmung momentan?
Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Gefühle, die ich hier wahrgenommen habe. Trauer natürlich vor allem. Es liegt aber auch daran, dass ich eben an dem Ort war, wo Alex Pretty erschossen worden ist und dort viel mit Menschen geredet habe. Und zu der Trauer kommt aber Entsetzen dazu. Entsetzen zum einen wegen des zum Teil brutalen Vorgehens der Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE. Und dann auch Entsetzen darüber, wie die US-Regierung mit den Schüssen auf Alex Pretty und seinen Tod umgegangen ist, dieser Vorverurteilung, die da stattgefunden hat. Und gleichzeitig sind die Menschen aber irgendwie auch hoffnungsvoll, weil sie merken, vielleicht können sie doch wirklich etwas verändern. Und der Moment, der mich, glaube ich, hier am allermeisten beeindruckt hat, der war an einem der Abende, an denen ich an dem Memorial war für Alex Pretty. Da fing nämlich plötzlich so eine Brassband an zu spielen. Und ich habe mit einem Bandmitglied gesprochen, Elsa Bruno. Der hat mir erzählt, dass die Band gegründet wurde, nachdem George Floyd ermordet worden war. Das ist ja ein Afroamerikaner, der vor einigen Jahren auch hier in Minneapolis, gar nicht so weit von dem Ort entfernt, wo Alex Pretty gestorben ist, von einem weißen Polizisten ermordet worden war, der sich minutenlang auf den Hals von George Floyd gekniet hatte. Und Elsa Bruno sagte mir, diese alten Wunden, die würden jetzt wieder aufreißen.
We are tired and sad and determined to uphold peace. That's why our demonstrations have been musical and peaceful and weepy and grieving, because we know we deserve. As a community, we know our community deserves more.
Und er sagte, sie seien einfach müde und traurig, aber sie wollten friedlich demonstrieren, um eben dem vorzubeugen, dass die Trump-Regierung möglicherweise sagen könnte, hey, guckt, das sind doch auch alles Radikale, die da auf die Straße gehen. Und deshalb wäre es ihnen eben wichtig, mit ihrer Musik ein Zeichen zu setzen, weil das einfach eine sehr friedliche Stimmung vermitteln würde. Und genau so war das. Und was mich besonders berührt hat, war, dass plötzlich neben diesem Memorial, neben dem wir da standen, die ganzen Kerzen, dass die Leute anfingen, sich nicht nur in den Armen zu liegen, sondern plötzlich eine Polonaise starteten. Und ich habe dann einer Frau nur zugerufen, wie geht's dir denn jetzt? Und sie sagte, oh, es geht mir so viel besser, einfach weil wir hier zusammen sind und plötzlich so eine Freude in der Luft war. Und das zeigte für mich irgendwie, die Leute stehen hier zusammen und das ist ihnen ganz wichtig, gemeinsam zu trauern, aber die Hoffnung auch nicht aufzugeben, dass aus so einer schrecklichen Situation vielleicht auch was Gutes entstehen könnte. Nämlich dieser Zusammenhalt und vielleicht eine Veränderung.
Wer sind die Leute, die trotz Minusgraden da auf die Straße gehen?
Mein Eindruck war, dass das wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft ist aus Minneapolis. Also da waren ältere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, Familien mit ihren Kindern. Das war sehr ergreifend zu sehen, wenn dann da eben Mütter mit ihren Kindern vor dem Memorial knieten und ja, mir dann auch gesagt haben, das ist einfach unglaublich schwer, das unseren Kindern zu erklären, was hier gerade passiert. Es gab Native Groups zum Beispiel, die dort Tanzrituale aufgeführt haben. Und ich habe mit einem Mann gesprochen, Alex Norton, den traf ich zufällig und wir kamen so ins Gespräch und dann erzählte er mir im Interview plötzlich das hier.
Hand up, I voted for Trump too. I deeply regret that. And I think we can all get behind safer communities and whatever, but this isn't the way to do it. Blindly walking into communities and pulling people into cars based on their accent or where they think they're from is not how you fight or how we're supposed to deal with issues in this country.
Also er sagte, er müsse sich ehrlich machen vor sich selber. Er habe Trump gewählt und er würde das aber jetzt tief, tief bereuen. Er hat gesagt, naja, er würde schon sehen, dass natürlich alle wollten, dass die Communities, die Städte sicherer werden. Und das ist ja das, warum die Menschen Donald Trump gewählt haben. Also das darf man nicht vergessen. Es gibt ja viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die sagen, dass Trump so hart durchgreift bei der Migration, das ist richtig. Und deshalb haben wir ihn gewählt. Aber Alex Norton sagt eben, ja, er steht dahinter, sichere Städte, aber man könnte doch nicht einfach so in die Communities, in die Nachbarschaften gehen und Leute quasi in Autos schleppen, einfach nur, weil sie einen bestimmten Akzent haben. Und ja, er sagt, das sind einfach nicht die richtigen Mittel und Wege, die Probleme, die es hier in den USA gibt, zu bekämpfen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er denn bereut, Donald Trump gewählt zu haben. Und da sagte er mir,
because this is the result of it. This is the result of the millions of Americans who voted for this, thinking that, oh, we weren't voting for this, but we did. It's time for us to take accountability to show up and be a part of the solution and bringing it all back together.
Also ich fasse das mal zusammen. Er sagte eben, ja, weil diese Menschen, die jetzt erschossen worden sind, also es ist ja nicht ausschließlich Alex Pretty, sondern es gab ja auch noch den Fall von Renee Good. Ihr Tod ist auch noch nicht viele Wochen her. Das sei eben das Ergebnis dieser Politik von Donald Trump. Das sei das Ergebnis davon, dass Millionen von Amerikanern und auch er selber Trump gewählt hätten. Und jetzt sei es Zeit, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen würden und aufstehen würden gegen das, was passiert ist. Ja, das fand ich ganz interessant, dass er so offen mit mir darüber gesprochen hat.
Lass uns mal auf die Einwanderungsbehörde ICE gucken. Was sind denn das für Typen? Auf Bildern sehen wir, die tragen ja durchaus auch Uniformen und so Westen, auf denen Police draufsteht. Aber wer sind die? Wie sind die rekrutiert worden? Lass uns da mal ein bisschen drauf schauen.
Also die Abkürzung ICE steht für US Immigration and Customs Enforcement, also eine Vollstreckungsbehörde für Zoll- und Einwanderungsangelegenheiten. Und ICE gibt schon lange, schon seit über 20 Jahren. Aber jetzt unter Donald Trump sind die Mitarbeiterzahlen viel, viel größer geworden. Nach Auskunft von ICE selbst arbeiten mittlerweile ungefähr 22.000 Menschen für die Behörde. Und damit habe sich die Zahl der Beschäftigten innerhalb eines Jahres, also jetzt des ersten Jahres von Donald Trumps Präsidentschaft, mehr als verdoppelt. Tatsächlich wurde eine richtig große Werbekampagne gestartet. Also es gab so Recruiting-Events und es wurden Menschen Bonuszahlungen versprochen, zum Beispiel Vergünstigungen bei Erstattung von Studiendarlehen. Und es gab eben eine Werbekampagne, die sich an patriotische Amerikaner richtet. Die Sorge der Kritiker von ICE ist, dass eben damit auch Menschen angezogen werden, die, ich sag mal, eben hinter diesem brutalen Vorgehen auch stehen. Ich sprach mit einer Frau, die sagte, sie befürchtet eben, dass zum Beispiel Gruppen wie die rechtsextremen Proud Boys sich davon angezogen fühlen könnten. Also dass eben mit dieser Kampagne an patriotische Amerikaner Menschen eingestellt werden, die eben einfach, ja, dieses harte Vorgehen und das zum Teil brutale Vorgehen, was ja auf vielen Videos dokumentiert ist, auch genau so richtig finden.
Was haben die denn für Befugnisse? Also was dürfen die? Die unterstehen dem Heimatschutzministerium. Du hast gesagt, die gibt es ja schon länger, aber was dürfen die? Dürfen die überhaupt so hart durchgreifen?
Naja, also die Aufgabe der Behörde ist neben der Kontrolle der Bundesgrenzen auch die Überwachung der unerlaubten Migration. Sie dürfen im Inland Waffen tragen, Razzien durchführen, Personen festnehmen. Also die dürfen natürlich trotzdem nicht machen, was sie wollen und natürlich nicht einfach Menschen erschießen. Die Regierung sagt jetzt im Fall von Alex Pretty, aber das war auch die Argumentation beim Tod von Renee Good, dass die Mitarbeiter sich verteidigt haben, also aus Notwehr sozusagen Schüsse abgegeben haben. Also die Heimatschutzministerin Kristi Noem zum Beispiel hatte davon gesprochen, dass Alex Pretty eben bewaffnet gekommen sei, um den Einsatz der Beamten von ICE und offenbar war eben auch die Grenzschutzbehörde an dem Einsatz beteiligt, zu stören. Dann gab es diese ganzen Augenzeugenvideos, die ja wirklich aus vielen, vielen Winkeln dokumentiert haben, was passiert ist und die eindeutig gezeigt haben, dass Alex Pretty, als er auf die Beamten zuging, in der einen Hand sein Handy hatte, die andere Hand hochhielt, in die Luft hielt, ohne Waffe, also dass er nicht mit einer Waffe bedrohend auf die Einsatzkräfte zugegangen ist. Und jetzt gibt es einen ersten umfassenden offiziellen Bericht der Sicherheitsbehörden. Und ja, in diesem vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde an Mitglieder des US-Parlaments geschickt hat, ist laut US-Medien zumindest keine Rede davon, dass Pretty nach seiner Waffe gegriffen habe. Also dieser Bericht stützt eben das, was wir auf den Videos sehen. Und das bringt die Trump-Regierung jetzt eben in Bedrängnis.
Wagst du eine Art Ausblick? Also wie geht es jetzt weiter? Ist das jetzt eine Zäsur gewesen, der Fall Alex Pretty und so kurz nach dem Todesfall von Renee Good? Oder kann das Ganze jetzt auch komplett eskalieren?
Also eine Zäsur ist es auf jeden Fall insofern, als dass viele Leute das einfach so wahrnehmen, ja. Was wir schon ganz lange gespürt haben hier als Journalistinnen und Journalisten und ich auch bei anderen Recherchereisen erlebt habe, ist natürlich die große Angst in der migrantischen Community unter den Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens in den Fokus von ICE geraten sind, die sich nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen zum Teil. Also dort war die Angst schon immer groß und jetzt ist die Angst eben auch bei denen angekommen, die diesen Menschen geholfen haben, weil sie alle sehen konnten, das kann gefährlich sein, wenn man solche Einsätze stört. Mein Gefühl hier aus Minneapolis ist jetzt nicht, dass hier jetzt wirklich die Proteste in Gewalt umschlagen würden. Man weiß natürlich nie, was passiert, aber der Grund, warum ich so denke, ist zum einen, es gab ja vereinzelt Zwischenfälle, also zwischen Einsatzkräften und Demonstrierenden. Da sind zum Teil auch Journalisten mit Tränengas beschossen worden. Also wir haben das miterlebt. Wir standen eben daneben, als Einsatzkräfte Tränengas und Blendgranaten abgefeuert haben auf Demonstrierende. Nichtsdestotrotz ist es aber immer ruhig geblieben. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass den Menschen hier doch sehr bewusst ist, und das hat der Gouverneur der Demokratischen Partei, Tim Walz, ja auch gesagt, bleibt ruhig, das muss friedlich bleiben, auch aus dem Grund, um eben nicht der Regierung von Donald Trump quasi die Argumente zu liefern, hier hart oder noch härter auch gegen Demonstrierende vorzugehen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass diese Wut, die zwar da ist, jetzt wirklich in Gewalt umschlagen könnte, sondern dass die Leute eher trotzig waren und zeigen wollten, hey, wir haben eine Stimme, die soll gehört werden, aber wir möchten ganz deutlich machen, wir gehen hier friedlich auf die Straße.
Vielen Dank, Sarah, für deine Beobachtungen und Einschätzungen nach Minneapolis. Vielen Dank, Sarah Schmidt. Prozent der Menschen in den USA sind gerade mit der Arbeit ihres Präsidenten nicht zufrieden. Das hat natürlich auch außenpolitische Gründe, wenn wir mal an Trumps Machtfantasien in Grönland denken oder an den US-Einsatz in Venezuela zum Beispiel. Aber, das haben wir eben von Sarah Schmidt gehört, auch innenpolitisch wächst der Druck. Wie das mit den ICE-Einsätzen zusammenhängt, das bespreche ich jetzt mit der deutsch-amerikanischen Politologin Catherine Klüver-Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Barack Obama hat ja gesagt, das, was in Minneapolis passiert ist, der Tod von Alex Pretty, das sei ein Weckruf für jede Amerikanerin, jeden Amerikaner. War es das?
Hat er mein Buch gelesen? Das heißt nämlich der amerikanische Weckruf. Aber tatsächlich sind wir an einer Art Wendepunkt. Und zwar wieder, muss man sagen. Weil auch in der ersten Amtszeit Donald Trumps gab es ja einen Punkt, nämlich den Tod von George Floyd, übrigens auch in Minnesota, der dazu geführt hat, dass sich gesellschaftlich wirklich etwas verschoben hat. Und wenn wir sehen, wie nicht nur der Straßenprotest, aber eben auch die Diskussion über die dystopischen Fantasien darüber, was auf den Straßen in Minneapolis passiert ist, entgegengesetzt mit dem, was inzwischen das ganze Land gesehen hat. Na, anders als bei anderen Elementen der Nachrichtenlage, wo bestimmte politische Gruppen nicht alles mitbekommen. Die Erschießung von Alex Pretty hat inzwischen das ganze Land mitbekommen und sie sind nicht mehr bereit zu kaufen, das, was in dieser Auslegung aus Washington kommt, in dieser Geschichtenerzählung, und sind entsetzt darüber. Und das ist eben nochmal der zweite Punkt, der eigentlich jetzt eher auf die Funktion des Rechtsstaates abzielt. Das ist keine, jedenfalls nach normalem Rechtsverständnis geartete Investigation geben soll, eine Untersuchung dessen, dass der Staatsanwalt von Minnesota sagt, er weiß immer noch nicht, wie namentlich die Agenten hießen, die Beamten hießen, die Alex Pretty erschossen haben. Also dass es da keinen rechtsstaatlichen Prozess gibt. Und da sehen wir in der Republikanischen Partei, wie interessant sie sich diesen Moment zurechtlegen, weil sie beharren auf die Funktion des Rechtsstaates in einem Moment, wo so viel Rechtsstaat in den USA schon abgebaut worden ist durch dieses Exekutivmachtgehabe aus dem Weißen Haus. Aber sie kritisieren nicht, jedenfalls öffentlich in ganz, ganz starken Tönen, die erweiterte Deportationspolitik. Also die Frage ist, in welche Richtung schlägt dieses Pendel jetzt aus? Ganz entgegen der Deportationspolitik des Präsidenten oder eben nur mit diesen, ja, Abmilderungen. Und wenn das der Fall ist, dann könnte die Strategie, die das Weiße Haus eigentlich fahren möchte, weiterhin aufgehen. Also es ist mit Sicherheit ein Kipppunkt, wo noch nicht klar ist, in welche Richtung es geht.
Warum sehen wir das jetzt alles in Minnesota? Was hat es vielleicht auch damit zu tun, dass der Bundesstaat demokratisch regiert ist?
Der Versuch, gegen demokratische Bundesstaaten und im Übrigen auch gegen Städte vorzugehen, die sich schützend vor ihre eigenen migrantischen Einwohner stellen, das gehörte schon in der ersten Amtszeit zur Strategie Donald Trumps. In Minnesota hat diese Regierung eine besonders politische Schwäche des regierenden Gouverneurs ausgemacht, indem es dort um einen vermeintlichen, aber noch nicht nachgewiesenen Korruptionsskandal bei der Kinderbetreuung ging. Und das Zünglein an der Waage ist, dass dieser Gouverneur von Minnesota nicht gerade eben jemand ist, sondern der ehemalige Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris. Also das Weiße Haus hat sich ausgerechnet, dass man über diese Schwäche, also dass der Gouverneur keine Schlagkraft hatte, weil er innenpolitisch in seinem Staat schon angezählt war, dass man dann quasi den Widerstand dort brechen könnte, um ein Exempel zu statuieren, um tatsächlich dann mit einer erweiterten Strategie weiterzumachen. Denn das Militär auf Amerikas Straßen zu bringen, zum Schutz im Übrigen vermeintlich der Grenzbehörden, des Grenzschutzes ICE, das gehört zu einer erweiterten Taktik und das würden sie gerne über alle Bundesstaaten drüber ziehen, besonders überziehen natürlich eben die demokratisch Geführten, dass diese Ebene, die tatsächlich wirklich noch sehr viel Widerstand gegen das Weiße Haus an den Tag legt, dass diese Ebene gebrochen wird.
Wie groß ist denn der Symbolcharakter auch für andere Bundesstaaten?
Das politische Instrumentarium hier ist die Angst. Menschen in unterschiedlichen Bundesstaaten, gerade eben in den demokratisch regierten, aber eben vor allen Dingen auch in den großen Städten, und oft sind die großen Städte in demokratisch geführten Bundesstaaten, die sollen Angst bekommen. Sie sollen den vorauseilenden Gehorsam liefern, den so viele Teile der institutionellen Apparates, aber auch im Übrigen Privatunternehmen gegenüber dieser Regierung geleistet haben. Wir haben es auch bei Medienunternehmen gesehen und anderswo, dass sie sich gefügt haben in die neue Linie aus dem Weißen Haus, die Kapazitäten, die sich das Weiße Haus durch die Neuauslegung des zweiten Verfassungsartikels gegeben hat, dass die alleinige Macht ins Weiße Haus gehört. Das soll die Idee sein. Und wenn andere Bundesstaaten, andere Gouverneure Angst haben, dann könnte dieser Ansatz dem Weißen Haus leichter fallen. Und das ist zumindest die politische Strategie, die sie versucht haben durchzuziehen. Dass das jetzt in Summe so nicht funktioniert, weil der Widerstand in Minnesota unglaublich organisiert ist, das zeigt einfach, dass sie diese Strategie nicht zu Ende gedacht haben.
Muss man alles das, was wir jetzt in Minnesota sehen, auch sozusagen im Blick sehen auf die Midterm-Wahlen, die später im Jahr stattfinden werden?
Das muss man unbedingt in dem Kontext sehen, hätte man auch vorher schon so sehen können, aber offensichtlich wurde es in einem Anschreiben der Justizministerin und obersten Staatsanwältin der USA, Pam Bondi, an den Gouverneur am vergangenen Wochenende, also an Gouverneur Walz, in dem sie drei Forderungspunkte hatte. Der wichtigste aber in diesem Kontext ist, dass sie quasi insinuierte, wenn du uns die Wahlunterlagen all deiner Bürger schickst, dann hört diese Gewalt sofort auf. In diesem Brief wurde es eben sehr deutlich, was die eigentlichen Absichten der Regierung sind, nämlich an die Wahlunterlagen und damit verbunden im Übrigen an die sensibelsten Daten der Wähler in Minnesota zu kommen, die Sozialversicherungsnummer, die in den USA alles entschlüsselt, und das eben zu verbinden mit einer Art und Weise, zu wissen, wer wählt. Das macht die Regierung mit dem Ansinnen, sie wollen dafür sorgen, dass keine Ausländer wählen. dass es dafür aber überhaupt keine Beweislage gibt, dass Ausländer massenhaft in einer US-Wahl wählen und dafür für Wahlfälschungen sorgen. Das ist ja das Argument, was Donald Trump aus der Wahl 2020 mitgenommen hat. Hier geht es um andere Dinge. Hier geht es um versuchte Kontrolle von Wählern in ihrer freien Wahlausübung, indem dann Wähler im November eingeschüchtert werden sollen, indem es ihnen schwieriger gemacht werden sollen, sich zur Wahl anzumelden, indem tatsächlich Eingriffe in die freie, gleiche, geheime Wahl vorgenommen werden wollen. Nicht seitens des Bundesstaates, die können sich natürlich unterschiedliche Regeln ausdenken, sondern von Washington aus. Und das ist ein ganz tiefer Bruch nochmal mit der Verfassungsorganisation der Vereinigten Staaten.
Man fragt sich ja so ein bisschen, wie man das alles aufhalten kann. Ne? Das, man hört fassungslos zu und schaut fassungslos zu und fragt sich, wie kann man das alles irgendwie aufhalten. Die Demokraten in den USA haben jetzt damit gedroht, dem Haushaltsgesetz nicht zuzustimmen, in dem ja auch mehr Geld für die Einwanderungsbehörde ICE vorgesehen und eingeplant ist. Ist das ein Hebel, der funktionieren kann?
Ja, es ist ein Hebel, der funktionieren könnte, wenn die Demokraten in ihrem Oppositionsansinnen, und das ist tatsächlich das Wichtigste, republikanische Stimmen dazu gewinnen. Wir haben in den letzten paar Tagen gesehen, dass das ziemlich gut zu funktionieren scheint. Der republikanische Anwärter auf das Gouverneursamt, der hat seine Kandidatur niedergelegt. Er hat gesagt, ich möchte nicht Teil einer so unmenschlich agierenden republikanischen Partei sein. Ich möchte mit dieser republikanischen Partei nichts zu tun haben. Auch werden die Stimmen lauter, die tatsächlich gerade auch in dieser Abstimmung, die da kommt, eine gewichtige Position einnehmen können. Senator Tom Tillis aus North Carolina, die Senatorin Lisa Murkowski, die steuern inzwischen offensiver gegen Donald Trump. Das ist insofern interessant, als dass die Mehrheiten auch von traditionellen Republikanern, die ja sehr unterwandert worden sind von der MAGA-Bewegung, also deren Unabhängigkeit immer wieder auf dem Spiel stand oder in Frage stand und die immer politisch angegangen wurden und im Übrigen auch physisch drangsaliert worden sind, um der Partei den Rücken zu stärken, um der Partei die Stange zu halten, das offensichtlich nicht mehr tun. Also auch da ist sehr viel mit Angst gespielt worden, mit Einschüchterung innerhalb der eigenen Partei. Jetzt scheren diese Abgeordneten aus. Das ist natürlich ganz wichtig. Sie tun es immer wieder auf der Basis der Legitimierung dessen, was ICE da macht. Ganz oft tun sie es eben nicht an dem Grund, den grundsätzlichen Fragen. Also das, woran sich andere wiederum, worüber sich andere richtigerweise aufregen, über das entmenschlichende, gewaltverherrlichende Verhalten von ICE. Das hören wir aus der Republikanischen Partei weniger. Aber sie tun es auf der Basis einer Prozessauflage. Und das würde tatsächlich ja schon reichen oder könnte reichen, wenn sich das summiert und in Zahlen potenziert, denn die Mehrheiten der Republikaner sind denkbar gering, um dem Weißen Haus Einhalt zu gebieten. Und das, deswegen ist dieser Moment so interessant, wenn es genügend Republikaner gibt, die hier nicht nur im amerikanischen Accountability, also die Rechenschaft einfordern, sondern die sich auch eben gegen die Pläne des Weißen Hauses stellen, dann haben wir eine Rebellion in der Republikanischen Partei. Und ist es wirklich systemisch nur so, dass die Republikanische Partei diesen Präsidenten aufhalten kann wegen der Mehrheiten, dass die Straße eine große Rolle hat, das quasi medial und in der öffentlichen Diskussion hochzuhalten, das möchte ich überhaupt nicht absprechen. Und die Art und Weise, wie der Widerstand in Minnesota organisiert ist, ist unglaublich beeindruckend. Und das finde ich zutiefst amerikanisch, die Art und Weise, wie Menschen einander dort unterstützen. Das stimmt mich immer sehr hoffnungsfroh, aber strukturell wird das nicht reichen.
Wenn man mal ein bisschen rauszoomt, wie autoritär sind die USA unter Trump geworden?
Sie sind vor allen Dingen sehr schnell in ihrer Funktion autoritär geworden. Das heißt nicht, dass die Systeme und die Institutionen, die die Demokratie ausmachen, die älteste Verfassung und die älteste Demokratie dieser Welt, aber sie sind in ihrer Funktion entkernt worden. Und die Schnelligkeit, mit der das geschehen ist und die Akribie der Vorbereitung, um das umzusetzen, ist das eigentlich perfide und das, was uns natürlich wirklich zu denken geben sollte. Denn Donald Trump und seine Strategen sind anders vorgegangen als ein Viktor Orban in Ungarn, ein Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, wo dieser Umbau schleichend war, wo immer geschaut wurde, welche Institutionen kann man in ihrer Funktion einhegen. Peu à peu wurde das gemacht und über Jahre. Jetzt haben wir eine Gruppe gesehen, die so organisiert und so gut vorbereitet war und im Übrigen auch alles gesagt hat, was sie vorbereiten wollten. Wir wollten es nur im erweiterten Ausland, auch unter Verbündeten, nicht wahrhaben, dass man mit einer solchen Perfidie, mit einer solchen Böswilligkeit sein eigenes System auseinandernehmen könnte. Aber tatsächlich zeigt es zwei Dinge auf. Die inhärente Schwäche in der amerikanischen Verfassungsstruktur. Die hat damals schon 1787 einen Staatsphilosoph angemahnt, der sagte, naja, mit diesem System, wenn da nur jemand kommt, der ruchlos und ambitioniert ist, dann kann er damit das Land ruinieren. Donald Trump hat dieses Ansinnen und besonders seine Berater haben das Ansinnen. Wir und ganz große Teile der Amerikaner konnten sich nicht vorstellen, dass das in dieser Summe, in dieser Schnelligkeit Realität werden könnte. Das ist aber jetzt die Realität und dagegen muss natürlich in Summe, wenn man Demokratien verpflichtet ist, Einhalt geboten werden.
Wie gefährlich ist denn das vielleicht auch mit Blick auf andere europäische Länder? Ungarn haben Sie eben schon angesprochen, die sich jetzt von diesem, ich sag mal, Drehbuch, das Donald Trump da abhandelt, jetzt was abschauen könnten.
Ja, es ist anders noch. Das Abschauen ist das eine. Das Netzwerk der rechten Nationalkonservativen, das gibt es schon seit einigen Jahren und nähert sich tatsächlich auch an den Erfahrungen, die Ungarn im Staatsumbau gemacht hat. Das hat die Amerikaner, die Strategen sehr, sehr deutlich auch inspiriert. Das sehen wir auch. Diese Ableitung kann man direkt machen. Aber gefährlicher wird es jetzt, wenn in einer nationalen Sicherheitsstrategie wirklich gesagt wird, Amerika möchte sich anstrengen, für neue zivilisationelle Partner zu sorgen. Wenn wir bei der Davos-Rede am Ende der Rede, wo fast keiner mehr zuhörte, hören müssen, dass die Amerikaner schon großes Interesse an Europa haben, aber Europa nicht so. Wenn wir in der nationalen Sicherheitsstrategie lesen müssen, sie wollen sich besonders auf Zentral- und Osteuropa konzentrieren, das seien gesunde Länder, nicht gesunde Demokratien. Sehr wohl, sondern gesunde Länder. Und damit meinen sie phänotypisch und weiß. Damit meinen sie Länder, die sich kontrollieren lassen könnten von viel Geld, was quasi durch die Vordertür nun kommen kann. Und auch das kündigen sie in der nationalen Sicherheitsstrategie an, dass sie strategisch gerade rechtspopulistische Parteien, sie formulieren das leicht anders, patriotische Parteien unterstützen wollen. Das heißt, neben Spendengeldern, die vermutlich jetzt schon in die Kassen der AfD und rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa fließen, kommt jetzt eben Strategie und großes Geld aus der Staatskasse, das werden wir jetzt sehen, durch die Vordertür. Und wir müssen als Rechtsstaat dagegen nachbessern, indem wir zum Beispiel die Parteispendengesetze nochmal stark unter die Lupe nehmen, dort alle möglichen Lücken schließen und vor allen Dingen die Möglichkeiten des strategischen Einflusses beschneiden. Ob das dann geht, steht auf einem anderen Blatt, aber insgesamt müssen wir natürlich wissend, weil wir sehen, was in Ungarn passiert ist, weil wir sehen, wie schnell es in den USA geht, alles daran setzen, unsere Demokratien in sich intern resilienter zu machen.
Ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen an Catherine Klüver-Eschbruck von der Bertelsmann Stiftung. Dankeschön. Und jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Folge und wie immer habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr einen Podcast hören wollt, der ein bisschen weggeht von den Negativschlagzeilen, von denen wir hier im Weltspiegel ja offen gestanden echt gerade eine Menge berichten, dann hört doch mal rein in 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Da sprechen immer zwei Hosts ziemlich unterhaltsam über das, was gerade wichtig ist, über das, was Nachrichten bei uns im Leben so bewirken und wie wir damit am besten umgehen können. Die Hosts sind aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands und bringen allein schon dadurch verschiedene Perspektiven ein. Hört doch mal rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Redaktionsschluss für diesen Weltspiegel-Podcast war Donnerstag, der 29. Januar. Redaktion hatte Steffi Fetz, ich bin Joanna Jeschke. Macht's gut, ciao.